Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustift,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Dann freuen wir uns, heute hier zu sein. Andreas an meiner Seite, und wir haben Andra John zu Gast. Herzlich willkommen, Andra.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
Ja, hallo Andra. Also tatsächlich finde ich spannend, dass Andra einen ähnlichen Weg hat wie ich. Wir haben uns kennengelernt vor vielen Jahren. Du musst gleich sagen, wann das war, Andra. Ich weiß es gar nicht mehr. Da warst du bei Donner und Reuschel und nicht wie jetzt bei der Bürgerstiftung in Hamburg, der größten und schönsten Bürgerstiftung überhaupt, sondern du hast diesen Weg ja ganz bewusst gemacht vor einigen Jahren und die Seiten gewechselt. Wir beide haben uns kennengelernt zum Thema Geld und Philanthropie bei einem Podcast, und ich freue mich deshalb sehr, dass wir dich heute bei uns hier haben. Und ich glaube, Jörg, du startest mal mit der ersten Frage, oder?
Ja, aber erstmal müssen wir noch sagen, Andra, du stehst in der Bürgerstiftung mit Bereichsleitung Philanthropie, Partnerschaften und Kommunikation. Was macht man da als Bereichsleitung?
Das ist ein toller Name. Das hat mich auch begeistert. Als es darum ging, ob ich diese Stelle annehme, fand ich, das ist spannend. Das ist mal neu. Wir bündeln darin ganz unterschiedliche Themen. Also natürlich klassisch alles rund um Kommunikation. Das kannte ich ja auch sozusagen aus meinem vorherigen Leben. Fundraising-Themen bündeln wir. Aber wir haben Mitarbeiter auch dabei, die die Treuhandstiftung, die wir unter unserem Dach haben, verwalten. Dann haben wir eine Kollegin, die die Projektstrategien macht für die Treuhänder, auch für andere Stiftungen, um sie sozusagen philanthropisch dann auch mitzunehmen. Wir haben das Ehrenamt drin. Ja, wir machen Veranstaltungen. Wir haben auch noch Stiftungsbüro bei uns im Team, wo wir noch ganz nebenbei die 1500 Stiftungen Hamburgs versuchen zu vernetzen. Also es sind unterschiedliche Punkte.
Und was machst du da nicht, Andra?
Oh, da gibt's noch ganz viel. Buchhaltung, Personal, Projekte fördern. Also es gibt noch viele Gremien, Immobilien verwalten, alles Mögliche, das mache ich alles nicht.
Aber es ist ja trotzdem nicht naheliegend, dass jemand, der wie du im Private Banking unterwegs war und dort Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verantwortet, dass der Weg vorgezeichnet ist, in eine der großen Stiftungen zu wechseln. Was war so für dich, außer dem Aufgabenbereich, so für dich eigentlich der größte Treiber zu sagen, ja, ich gehe in die Bürgerstiftung und tatsächlich wechsle ein wenig die Seiten?
Also im Nachhinein sage ich ja, die 20 Jahre waren eigentlich eine Abbiegung. Ich habe selber Geisteswissenschaften studiert mit BWL dazu, und auch unter anderem ein Nebenfach war auch Pädagogik. Diese Themen haben mich schon immer auch wirklich interessiert, bin dann aber über die Kunst in die Bankenwelt gekommen, über einen sozusagen einen ungewöhnlichen Weg, und habe dann viele Jahre auch wenig mit diesen Themen zu tun gehabt. Aber in Banken sind natürlich auch Stiftungsgründungen, ja, hat man ja Stiftungskonferenzen. Das fand ich immer sehr spannend. Ich fand die Menschen spannend, die das machen. Aber ausschlaggebend war eigentlich mein Engagement bei Rotary. Da war ich in einem Jahr auch mal Präsidentin, und da kommt man ja auch mit vielen sozialen Themen in Kontakt. Man kommt ins Führen im Ehrenamt in Kontakt. Man kommt mit komplexen Situationen noch stärker in Kontakt. Und das war eigentlich so ein Samen, der in mir gesät wurde. Und nach 20 Jahren Bank und auch Pandemie, es geht ja, Bank hat ja nur Finanzthemen, ne? Fand ich das, man kauft sich die Themen, ja, die Gesellschaftsthemen ein, man macht dann Konferenzen und ist auch alles sehr interessant, so wie den Podcast, den wir gemacht haben, aber es ist dann doch spannender, wirklich die echten Inhalte zu haben. Und dann war das ein guter Moment, als die Bürgerstiftung gesucht hat, dann habe ich mich da einfach beworben.
Und weil du von der Bank kommst, bist du auch in dem Bereich Großspender, Großspenderinnen aktiv, ne? Du bist zuständig für die Ansprache, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig, Bürgerstiftung. Und die Bürgerstiftung ist ja für alle Bürger da. Deswegen würden wir nie sagen, dass es reines Großspender-Fundraising ist. Aber es ist natürlich ein Bereich, den ich auch in der Bank mit Leidenschaft gemacht habe. Und ich habe auch immer noch Ex-Kollegen, die mich jetzt auch für die Stiftung da unterstützen. Wirklich sozusagen, also das ist ja ganz viel dahinter, in den Systemen gut zu arbeiten, die Adressen gut zu halten, den Kontakt aufzubauen über viele Jahre. Und das also da die Freude, das habe ich mitgenommen. Aber wir machen auch kleines Fundraising in der Bürgerstiftung. Also es sind alle Elemente dabei.
Das ist gut, dass du das sagst, Andra, weil normalerweise würde das so ein bisschen ins Klischee passen, ne? Kulturwissenschaften studiert, BWL, eine Bank, Rotaria und dann Bürgerstiftung, also ja. Die guten Bürger der Stadt engagieren sich. Aber du hast ja gerade gesagt, nein, also die Bürgerstiftung ist weiter gefasst als nur das reine Bürgertum. Magst du dazu vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin sind, mal aufklären, was eure Aufgabe ist?
Ja, das ist ein großes Feld und das hat mich sehr begeistert, dass da unterschiedlichste Menschen aus der Stadt Hamburg zusammenkommen, aus allen Ebenen. Und wir sammeln ja eigentlich wirklich Menschen, die Zeit geben. Wir haben über 300 ehrenamtliche Menschen, die Geld geben, das ist das Thema, aber auch die Netzwerker. Und es haben vor 25 Jahren haben 14 Hamburgerinnen sich zusammengesetzt und haben die Bürgerstiftung gegründet mit 100.000 Mark. Und das hat sich dann über die Jahre sehr gut entwickelt. Aber wir haben ja das ganze Thema Projektarbeit, 400 Projekte, die wir unterstützen, über 40.000 Kinder im Jahr. Und das ist auch mein ganz persönlicher Motor, sozusagen auch die momentan ja immer ein bisschen mehr auseinanderdriftenden Schichten auch wieder so, oder die Milieus bringen wir auch zusammen und gegenseitig da Verständnis und Kooperation auch zu erzeugen. Ja, und das sind nicht alles Großvermögen, die bei uns aufschlagen. Es kommen auch viele Menschen, die was geben wollen, die jetzt gar nicht in dieses Klischee passen, aber die gemerkt haben im Leben, dass es gut ist, wenn man in bestimmten Situationen eine reichende Hand hat oder jemand da ist, der unterstützt. Und deswegen würde ich sagen, wir haben ein ganz gutes Spektrum der ganzen Gesellschaft vor Ort. Und eben natürlich auch die Projekte besuchen, die Ideen entwickeln. Da gibt es Menschen mit Geld, da gibt es aber auch Menschen ohne Geld und nur mit ganz tollen Ideen. Und die so zu verbinden, das ist total toll. Also wenn sich dann was Neues entwickeln kann aus unterschiedlichsten Menschen, wenn man die zusammenbringt oder Institutionen. Und da sage ich immer, das ist reinster Luxus, das fühlt sich manchmal gar nicht an wie Arbeit.
Und Andra, was sind die Themen, die diese Menschen bewegen? Also wir leben ja in Hamburg, wir alle drei zufälligerweise hier in dem Podcast, eine Stadt, die ja durchaus den Ruf hat, dass sie recht vermögend ist. Also viele Menschen da sind, die auch eine philanthropische Ader haben. Aber was sind so die Themen? Was nehmt ihr gerade so wahr? Was interessiert die Menschen im Moment?
Ja, also eine Bürgerstiftung an sich hat ja einen super weiten Stiftungszweck. Wir haben da alles Mögliche drin, von Jugend, Kultur, Ehrenamt, Wissenschaft, da kann man sozusagen alles abdecken. Aber unser Schwerpunkt ist Kinder- und Jugendarbeit mit anderen Bereichen, wie jetzt auch Ukraine, Flüchtlinge sind auch am Rande. Aber viele bewegt wirklich, dass sie sagen, ich möchte was zurückgeben. Ich weiß, dass ich Glück hatte im Leben, dass es mir gut ging und ich weiß auch, dass es ganz vielen Familien, Kindern nicht gut geht und ich möchte da was zurückgeben. Also die einen sind in diesem Element, die anderen kommen aber auch krisenbezogen. Also jetzt, als ich neu in die Bürgerstiftung kam, war ich total geblättet, wie in 4 Nächten haben die da den Ukraine-Fonds aus dem Boden gestampft und da kamen natürlich viele, die gesagt haben, wir möchten in diesen Fonds einzahlen, so einen Fördertopf und wir möchten akut auf die Situation reagieren. Auch bei Corona war das Ganze, bei Demokratie haben wir das Thema ja auch. Also die ad hoc sich versuchen, die Kräfte zu bündeln, aber auch die beständig sagen, ich möchte in Kinder- und Jugendarbeit investieren.
Und dabei habt ihr, Andra, ein ganz spezielles System, ne? Glaube ich, wie ihr sicherstellt, dass es auch wirklich das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Unterstützung gibt. Ne? Wie läuft das bei euch ab?
Ja, das ist komplex und das ist auch Teil meiner Arbeit in der Kommunikation, diese Vielschichtigkeit, weil wir ja in ganz Hamburg fördern, immer wieder zu versuchen, nach außen gut zu kommunizieren, dass das klar wird, weil manchmal kann es ein bisschen überfordernd sein, diese Vielschichtigkeit. Man kann letztendlich sagen, in den klassischen Projekten, die wir fördern, es geht immer darum, dass wir Projekte fördern, wo ein toller Pädagoge, eine tolle Pädagogin vor Ort ein Thema mit Kindern auf lange Zeit entwickelt, dass Vertrauen entsteht, dass Impulse gesetzt werden, dass die ihre Potenziale erkennen und wenn es gut läuft, dieses positive Gefühl auch mit in ihr Leben dann nehmen. Und auch in die Berufswelt tragen. Ne? Das sind sozusagen die Anker.
Aber ich meinte jetzt eher den Prozess innerhalb eurer Stiftung. Der ist ja sehr ausgeklügelt. Also wenn da einer ankommt, ne, mit einer Idee, was passiert dann? Ihr zieht da, glaube ich, sofort mehrere Leute zusammen, Experten, Expertinnen, die dann da sich das sehr genau anschauen. Das denkt man manchmal gar nicht.
Das ist richtig. Das ist aus dem Projektebereich, dass die ja wirklich intensiv auch die Stadt analysieren, dass die ganz viele Akteure kennen, fast alle, würde ich mal teilweise sagen, und da immer wieder Schwerpunktthemen setzen. Und dann hat der Projektebereich, hat 4 Handlungsfelder entwickelt und dann wird immer geguckt, wo passt das hin? Also manches passt ja auch mal nicht. Ja? Also es ist nicht so, dass alle Ideen und so fruchtbar umgesetzt werden können, aber das sind...
Welche Handlungsfelder sind das?
Das ist, die eine Handlungsfeld ist gutes Aufwachsen, von dem ich jetzt gerade schon so erzählt habe, wirklich also Kinder in ihre Kraft bringen, zu stärken. Dann ist es ein Handlungsfeld Menschen verbinden, das hört sich jetzt sehr groß an. Unter diesem Handlungsfeld haben wir auch den Ukraine-Fonds eingeordnet, weil da ging es nicht nur um Geld, sondern da ging es auch um die vielen Ukrainer hier in Hamburg zu verbinden, mit der Sozialbehörde zu vernetzen. Also da war Vernetzen. Ein Thema ist die nachhaltige Stadt. Das ist auch wieder so ein tolles Thema. Das gab einen Herrn Steinecke, der ein paar Häuser von uns entfernt wohnte. Der hat mit einer kleinen Treuhandstiftung angefangen und hat uns 2019 über 16 Millionen vererbt. Sowas ist natürlich der Jackpot. Hat gesagt, er möchte, dass wir Umweltschutz und sozusagen sozialen Zusammenhalt, dass wir das zusammenbringen und dass Kinder die Natur erfahren sollen. Das war seine große Leidenschaft und der hat sich jetzt ein wirkliches Denkmal innerhalb der Bürgerstiftung gesetzt und dieses Thema wird jetzt aus seinen Erträgen, aus dem Geld, also die Erträge, die rauskommen, permanent sozusagen auch bespielt, um das Thema zu erweitern dann auch. Und das zeigt eben auch, wie so eine Bürgerstiftung auch flexibel ist. Ne? Also das war jetzt kein Ad-hoc-Krisenthema, sondern das war ein beständiges Thema, was daraus sich entwickelt hat. Das können wir auch leisten. Also wir haben immer zwei Beine. So.
Wie viele Projekte habt ihr dann aus diesen 16 Millionen entwickelt? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das ein Projekt, das durchfinanziert wird dann?
Also ganz unterschiedlich. Da gibt es einen Themenfonds, der heißt Natur erleben. Daraus, man sieht auf unseren Webseiten, kann man sich das alles zusammensuchen. Das sind, ich glaube, die Anzahl weiß ich nicht genau. Bei 400 Projekten sind es ja so viele. Aber da war jetzt zum Beispiel ganz viel ist Urban Gardening. Das sind dann Besuche auf dem Bauernhof für Kinder, Waldspaziergang, irgendwas entdecken. Aber wir haben auch ein Asphaltsprengerfestival daraus entwickelt. Wo es wirklich geht, die Akteure zusammenzubringen, ein richtiges Festival auch kreiert. Ja, da reichen selbst die Gelder nicht, da akquirieren wir immer noch dazu, ne, um sowas einmal im Jahr dann durchzuführen. Aber es haben sich also tolle Sachen. Ich denke immer, wenn er jetzt vom Himmel zuguckt, der wird sich freuen, was sich daraus alles weiter was auch entwickeln kann.
Aber Andra, hätte ja auch zu Greenpeace gehen können. Was war so die Motivation für so einen großzügigen Herrn, sich mit der Bürgerstiftung zusammenzutun?
Ich kann es jetzt so auf der menschlichen Ebene, das wissen wir alle, dass die menschliche Ebene ein ganz wichtiger Faktor ist. Der kam immer zu uns in den Empfang und hat da mit meiner Kollegin Kaffee getrunken und fand es sehr gemütlich bei uns. Und es war ihm natürlich das Pädagogische wichtig, aber der brachte immer Blumen mit und erzählte, wie wichtig ihm eben dieses Naturthema ist, bezogen auf Kinder. Und da hat er bei uns natürlich konnte er mitgestalten, sehr stark ein Nischenthema. Er hätte natürlich auch das bei Greenpeace machen können, aber ich glaube, bei uns war dieses vor Ort. Er weiß, das ist für Hamburg. Er weiß, was passiert. Also man muss ja nicht sterben, damit man es machen kann. Man kann es ja vorher alles bei uns mitentwickeln und mitgestalten. Und da sind ja auch viele sehr engagiert dabei und kann da schon zu Lebzeiten ja das alles in Bahn bringen. Und wenn man möchte, das dann nochmal mit seinem Erbe sozusagen auch stabilisieren. Also da haben wir ja alle Möglichkeiten, die möglich sind.
Die Nachbarschaft war wichtig, weil er auf den Kaffee vorbeigekommen ist.
Eine gute, in dem Fall,
Empfang
ja.
Empfang ist wichtig, aber auch dieser Bezug zu Hamburg, höre ich das richtig raus?
Ja, also Bürger, es gibt ja um die 430 Bürgerstiftungen in Deutschland. Die Idee kam ja so vor 25, 26, 27 Jahren über Kanada, Amerika hier nach Deutschland. Und wir sind die größte Bürgerstiftung, eben durch große Zustiftung, wie jetzt eben auch dieser Fall, der da genannt wurde. Aber Bürgerstiftung sind in unterschiedlichsten Formen ja in ganz Deutschland auch aktiv. Ja.
Und wie kann ich eigentlich auf euch aufmerksam werden nochmal, wenn ich also jetzt nicht in der Innenstadt, in der Altstadt wohne, sondern irgendwo in Eimsbüttel? Seid ihr schon so präsent, dass die Menschen wissen, alle coolen Projekte werden von der Bürgerstiftung unterstützt?
Das ist die große Herausforderung, die wir natürlich täglich haben. Wir haben minimale Budgets, da wird ja auch eng drauf geguckt, dass das nicht zu groß im Verhältnis zu den ganzen anderen Ausgaben ist. Und wir geben alles, was wir haben, in die Projekte. Und das ist jetzt mein Job mit diesen bescheidenen Mitteln. Ich bin da ja andere aus der Bank gewöhnt, aber man kann ja auch sehr kreativ denken, uns auch auf uns aufmerksam zu machen. Das versuchen wir überall, wo es geht. Wir können uns viel da nicht leisten, aber in vielen kleinen Medien, ich sag mal Wochenblätter und anderen Themen, und da das hat richtig gute Erfolge, dass wir da auch uns zeigen und sehr, sehr zugespitzt. Ob es jetzt Erbschaftsfundraising ist, ob es jetzt Dach für Stiften ist, also gehen wir sehr zugespitzt durch. Was uns geholfen hat, war letztes Jahr, dass der jetzige Intendant vom NDR ja plötzlich bei uns auftauchte und sagte, wie sieht's aus, machen wir die Einsamkeit zusammen. Und da haben wir ja 80 Bürgerstiftungen Norddeutschlands organisiert von uns aus. Auch das konnten wir nur tun, weil wir halt genug Hauptamt haben. Eine kleine Bürgerstiftung, die im Ehrenamt das macht, kann sowas nicht tun. Und das war natürlich super, um nochmal die Bekanntheit zu steigern und zu zeigen, was Bürgerstiftungen auch alles machen.
Andreas, das müssen wir, glaube ich, genau, das müssen wir nochmal erklären. Ne? Das war die Themenwoche.
Das war oder? Der NDR macht ja einmal im Jahr die Hand-in-Hand-Aktion, eine Spendenaktion, da wird 14 Tage berichtet über ein Thema mit einem Träger, der das sozusagen, der aber die 5 Bundesländer bespielen muss, also wo der NDR ja auch sitzt. Und die Herausforderung war bei uns, dass die Bürgerstiftung zwar untereinander auch verbunden sind, aber das ist jetzt ja kein so eine feste Institution. Und das zu managen, das war schon für, also es war eigentlich so mein größtes Projekt, was ich bis jetzt in der beruflichen Karriere durchgezogen habe. Das fand ich schon herausfordernd, aber wir sind echt ein tolles Team in der Bürgerstiftung. Da sind ja keine Rollen und nichts klar am Anfang. Ne? Das hat einfach, aber das, also ich sage immer, das birgt Potenzial, dass man da dann auch intern durchaus in Probleme reinrutscht, und es war aber es gar nichts. Hat uns nochmal gestärkt, und es war eine super tolle interne Zusammenarbeit, aber auch mit den Bürgerstiftungen ganz beeindruckend, das so zu machen.
Ja, und dieses Hand in Hand für Norddeutschland ist natürlich auch so das Adventshighlight vom Norddeutschen Rundfunk. Für die, die jetzt nicht aus dem Norden kommen und nicht gleich wissen, wer der NDR ist. Es hat euch sicherlich für dieses Thema Einsamkeit, für alle Bürgerstiftungen ordentliche Spenden gebracht. Aber das Thema Einsamkeit würde ich jetzt eher für ältere Menschen sehen und nicht für Kinder und Jugendliche. Und so sehe ich eigentlich oft die Bürgerstiftung. Wie konntet ihr sicherstellen, dass in allen 5 norddeutschen Bundesländern, die den NDR empfangen, auch diese Gelder dann auch wirklich klug gegen Einsamkeit investiert werden können?
Also diese Förderstrukturen, das können wir einfach. Also das haben wir auch, wir haben richtig investiert nochmal in die ganzen Online-Thematiken. Wir haben diesen Prozess, das haben die Kolleginnen aus dem Projektebereich gemacht, die können das einfach perfekt managen. Das ist ein Riesenaufwand, wenn man sich dazu setzt und das anguckt. Die Vergabesituation, der NDR war überall, hat es ja betrachtet. Aber vielleicht noch ein Punkt zur Einsamkeit. Man denkt, ich habe ja in dieser Phase auch sehr viel nochmal gelernt, man denkt immer, es sind alte Menschen, aber es sind sogar verstärkt die ganz Jungen, wo das ein Riesenthema ist. Deswegen nach dieser Geschichte ist auch Bertelsmann auf uns zugekommen und haben wir jetzt auch schon einige Formate gemacht zu Jugend und Einsamkeit. Es ist gar nicht nur ein älteres Thema. Aber in der Bürgerstiftung hat es sich jetzt so verfestigt, dass es einen Themenfonds gibt, der heißt Heimathafen, weil wir das ja gemerkt haben, wie der hoch der Bedarf ist. Und das führen wir jetzt fort. Und da ist schon auch ein Schwerpunkt wirklich ältere Menschen, Vernetzung von älteren Menschen. Und das findet auch hohen Anklang, weil auch gerade Ältere natürlich im Rahmen ihrer Zielgruppe das auch gerne dann unterstützen.
Ja, es sind ja da über 3 Millionen, glaube ich, Euro zusammengekommen, wenn ich das richtig
erinnere. 3,2, ja. 3,2. Die haben wir ja aufgeteilt auf ganz Norddeutschland. Ja, da gibt es festen Schlüssel.
Klar, also. Klar. Aber ich wollte ja sagen, das ist trotzdem ja schon mal ein Geldsegen, weil gerade ja im Advent die Spendenbereitschaft der Menschen sehr groß ist und Bürgerstiftungen ja eher nicht so im Fokus stehen. Also ich würde Jörg jetzt nicht glauben, dass wir beide jetzt von der Bürgerstiftung einen Spendenbrief in der Post haben, aber alle anderen sind schon da. Und dann im Advent auch nochmal diese Plattform zu bekommen, hat euch das neben den 3,25 Millionen, die der NDR gesammelt hat, habt ihr auch gemerkt, dass insgesamt in der Zeit die Aufmerksamkeit von Spenderinnen und Spendern oder Stifterinnen und Stiftern größer geworden ist für euch? Also hattet ihr mehr Anfragen?
Also wir haben viel mehr Kontakte und Anfragen, das, was sich aber nicht gleich in Spenden zeigt. Also Spenden auch natürlich dann, ne? Aber die sozusagen die treuen NDR-Spender, das haben wir auch mit anderen Organisationen, die davor schon die Jahre waren, durchaus diskutiert, die spenden halt auch im Rahmen des NDR dieser Aktion. Aber im Nachgang waren wirklich, also es waren tolle neue Kontakte und Möglichkeiten, die sich für uns ergeben haben. Also für uns ein totales Geschenk. Einmal sozusagen diese vielen Berichte und Filme, die ja erstellt wurden, also das ist ja fast noch mehr ein Schatz gewesen. Also das Geld ist natürlich auch total wichtig, aber diese mediale Präsenz zu kriegen, da können wir heute noch von zehren und das auch nutzen. Also
an der Stelle fragt sich unser Sponsor, das ist ja so ein Softwarehaus, die ANT immer, wie war der Faktor Technik? Wie ist der bei euch? Also setzt ihr da ein CRM ein oder genau, wie macht ihr das?
Ja, also wir nutzen Zivi, wir nutzen ja sozusagen dieses Open Source Dokument und da bin ich auch intensiv dran, sozusagen auch wirklich es sicherzustellen, dass wir da alle Adressen drin haben, dass wir da einen richtigen Rhythmus drin haben, ja, so wie ein klassischer Banker natürlich auch seine sozusagen Klientel betreut dann, ne? Aber für diese Hand-in-Hand-Aktion haben wir natürlich noch richtig programmieren, wir haben es erweitern müssen, das mussten ja, da mussten ja alle einbezogen werden von den verschiedenen Standorten, das war ein Riesenaufwand. Ja, das haben wir auch aus eigenen Mitteln nicht wuppen können. Da haben wir auch andere Stiftungen gehabt, die uns wieder unterstützt haben und also finanziell uns da unterstützt haben, weil die Gelder vom NDR müssen halt alles 100% in die Projekte gehen. Da haben wir uns am Anfang weit aus dem Fenster gelegt. Das ist ja das klassische Problem, was man immer hat. Ja, wer hilft einem, diesen ganzen Prozess zu managen? Aber da hat sich unser Geschäftsführer auch stark ins Zeug gelegt und da haben wir tolle Unterstützung bekommen. Dass die Möglichkeit und natürlich externe Programmierer und alles, dass man sozusagen die Gelder richtig, dass man diesen Prozess gut steuern kann. Und wir haben, glaube ich, im NDR auch beeindruckt, wie gut wir es gemacht haben. Wir hoffen, dass sie auch mal wieder an uns denken. Ja.
Das ist ja, genau, das ist ja auch die Frage. Viele fragen sich ja, mein Gott, wie ist euch das denn gelungen, da an den NDR ranzukommen und das mit dem abzuwickeln? Was viele aber gar nicht wissen, Andra, ist, dass der NDR da auch ein sehr anspruchsvoller Partner ist, ne? Denn der hat verschiedene Auflagen, die erfüllt werden müssen, ne? Was ist das zum Beispiel?
Ja, absolut. Also da gibt ja gleich Vertrag und alles, ne? Wie ich gerade gesagt habe, kein Euro in irgendwas anderes. Da achten die natürlich drauf, ne? Dann hatten wir da tolle Auftaktveranstaltungen vor Ort und dann stürzen sich ja die Journalisten auf ein und da ist man natürlich echt beschäftigt. Also man muss ja sozusagen, man hilft denen ja, damit sie ihre Berichte machen können. Und wer spricht gut, wer nicht, wo gehen sie hin, in welchem Projekt können sie mitmachen? Und das Thema Einsamkeit ist höchst sensibel. Das heißt, wir haben auch, es wurde auch mal ein Dreh abgebrochen mittendrin, wo dann eine Projektverantwortliche sagte, das Kind will ich nicht so gezeigt haben. Ja, also und immer wieder der dünne Grat so rauszufinden, wie viel Not zeige ich, weil ich das ja, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich das dann ja natürlich die Spendenbereitschaft ankurbelt, aber wie seriös berichte ich über die Themen und wie viel Hoffnung bringe ich rein. Und das haben wir, fand ich, super toll diskutiert auch mit dem NDR immer wieder und sehr selbstkritisch auch und finde, die haben das gut gelöst. Aber es ist, wie du sagst, es ist nicht unanspruchsvoll.
Ja, das ist, glaube ich, alles sehr fordernd und ich glaube, das muss öffentlich-rechtlich ja auch sein. Und trotzdem ist es für euch natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand, der ja dann am Ende über die Spenden nicht refinanziert wird, wenn hier alles in die Projekte soll. Und das finde ich tatsächlich, Jörg, nochmal sehr beachtenswert, dass das eigentlich häufig vergessen wird, dass die Organisationen für ihre Verwaltungsstrukturen, alleine für die Technik, du hast es ja gerade gesagt, ne, also ihr braucht ja ihr habt eine bestimmte Dokumentationspflicht gegenüber dem NDR, ihr organisiert die Drehs und ihr macht und tut, ihr seid bei Social Media dabei, damit es auch viel, viel Traffic gibt, all diese Dinge und am Ende toll für die Projekte, aber es bleibt nichts für die Verwaltung. Und das, glaube ich, ist etwas, Jörg, dass sich viele Spenderinnen und Spender gar nicht klar machen, wie wichtig genau diese Rolle ist.
Das versuchen wir auch immer wieder mantraartig zu erläutern in den Kreisen, wo es möglich ist. Und da ist natürlich unser zweiter, also dieser ein wesentliche Säule, ja, auf Ewigkeit das Stiftungskapital zu erhöhen, um da eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und das verstehen auch schon viele, die dann mit einer Zustiftung kommen, aber die müssen natürlich schon mal zu uns gekommen sein, damit man das dann auch diskutieren kann. Ne? Und der Weg dahin, das kennt wir ja alle in der Szene, die Struktur will halt keiner unterstützen. Ne? Also jeder will in das Projekt und da haben wir einige Fälle, wo wir wirklich uns ins Zeug legen, um zu erklären, wie wichtig Strukturunterstützung ist, auch bei anderen Kooperationspartnern. Das ist noch ein weites Feld, das da beackert werden muss.
Und es ist genau das, ne? Also gerade weil das sind ja auch Bereiche, die lassen sich nicht wirtschaftlich abbilden, sonst bräuchte es ja diese gemeinnützigen Projekte nicht. Wenn da irgendeiner Geld mitverdienen würde, bräuchte es keine Bürgerstiftung. Und dass dann auch noch das Engagement eben nicht nur ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen wird, sondern auch von der Infrastruktur. Also auch wenn auch eine rein ehrenamtliche Organisation hat Infrastruktur, eine Technik, ihr habt eine Buchhaltung, ihr habt Jahresabschlüsse. Aber jetzt, trotz all diesem Leid, ich selber erlebe gerade immer wieder, Jörg, dass das Thema Stiften und Zustiften von gerade einer jüngeren Klientel, also mein Alter abwärts, also unter 60, eher kritisch gesehen wird. Andra, ist das ein Thema, das ihr in der Bürgerstiftung auch wahrnehmt, dass Leute sagen, naja, ich gebe, aber es muss nicht ein Stiftungskapital sein, sondern ich möchte, dass mein Geld komplett in Wirkung geht?
Ja, also da gibt's alle Facetten, die wir bei uns haben. Also die Treuhandstifter, die haben sich ja schon entschieden, aber es gibt, wir haben ja viele Erben, die auch dann überlegen, mach's jetzt, also die uns ins Erbe sozusagen in ihr Testament setzen, will ich, dass es will ich es eine Zustiftung oder gebe ich auch schon zu Lebzeiten in den Themenfonds? Also da diese Möglichkeiten bestehen ja alle, das sozusagen zu überlegen, in welche Form gibt man das rein. Aber es ist interessant, wir haben ja auch Treuhandstiftungen, wo jetzt zum Beispiel die Gründerin stirbt oder älter ist und die bringen ja dann oft auch ihre Enkelkinder mit. Solche Sitzungen finde ich auch mal sehr spannend und dann sieht man natürlich immer nochmal, wie denkt auch die jüngere Generation, was heißt es auch für uns, wie für Form, wo müssen wir uns auch weiterentwickeln, dass es weiterhin Spaß macht, mit uns zu arbeiten, und die sind natürlich immer noch verstärkt auf diesen Wirkungsthematik aus und interessiert, und ich denke, da sind wir auch mittendrin, gerade auch in Strategiediskussionen und Prozessen, wie setzt man sich auch so auf, dass man attraktiv bleibt, auch für die jüngeren Generation oder auch neue Sachen entwickelt, weil die Möglichkeit hätten wir, wir können da drauf eingehen. Ne? Also
Andra, gerade wenn du jetzt sagst, genau, jüngere Generation, Stadtgespräch, Stadtprojekte, das Thema Demokratie ist ja auch immer wieder wichtig. Wir erleben ja gerade auch so einen Rutsch von rechts, auch was das Narrativ angeht. Ist das auch was euch in der Bürgerstiftung umtreibt, dass ihr sagt, wir müssen jetzt verstärkt das Demokratieverständnis auch gerade bei Kindern und Jugendlichen in irgendeiner Form fördern, unterstützen?
Ich habe mir ja ein paar Podcasts von euch im Vorfeld angeguckt und bin auch auf Ansgar Wimmer gestoßen. Der hat ja schon ganz toll von Go Vote berichtet, von der Kooperation. Und ich würde mal sagen, wir sind eine Art Dienstleister in diesem Paket, die ja den Demokratiestärkenfonds aufgesetzt haben mit ihm zusammen, auch mit vielen anderen, die aktiv am Markt sind. Auch das Abendblatt unterstützt uns, also sind ja einige dabei. Und das haben wir jetzt aufgelegt. Das sieht man jetzt auch auf unseren Seiten, kann da sozusagen auch sich die ganzen Kriterien ansehen, und den versuchen wir jetzt immer weiter zu befüllen und haben da verschiedene Stufen. Aber das ist natürlich auch wieder die Frage, was macht ihr denn mit dem Geld? Natürlich ganz stark in Medientraining, in Bereiche zu gehen, wo man sieht, dass da schon, dass es auch kritisch wird bezüglich dem Wahlverhalten. Also da sind wir ziemlich tief in der Analyse auch dran, was können wir Sinnvolles tun mit den Geldern. Und die ersten Projekte haben jetzt auch gestartet, sich zu bewerben. Also wieder ein Themenfonds. Ne? Also,
Andra, ist das ein Thema, das jetzt nur Hamburg betrifft? Oder hast du das Gefühl, dass gerade die Bürgerstiftung in Mecklenburg-Vorpommern auch sich mit dem Thema Demokratie beschäftigen? Oder ist das für die gar kein Thema?
Da stecke ich nicht so im Detail drin. Ich weiß es von dem Einsamkeitsthema. Da ist ja die Struktur noch gar nicht. Also da gibt's Bürgerstiftung, aber die ist noch nicht so stabil aufgebaut wie jetzt in den anderen Bundesländern. Und da hatten wir ganz schön zu arbeiten, um sozusagen die Gelder auch gut auf die Straße zu bekriegen. Man braucht ja immer Akteure, die das dann auch die Gelder finanzieren. Ich weiß aber, da gibt's ja wahnsinnig Initiativen und Aktivitäten, die da auch rangehen in unterschiedlichsten Formen und Varianten. Aber im Detail, was jetzt jede Bürgerstiftung zu den Themen macht, weiß ich jetzt nicht gerade in dem Moment. Also
Weil ich glaube ja, gerade in den Regionen ist das ja auch ein sehr präsentes Thema und gleichzeitig ein hohes Risiko. Falls dort eine AfD-Regierung kommt, wir hatten ja ein Gespräch mit Ansgar Gessner von der Mäzenater-Stiftung, der ja auch nochmal über das NGO-Narrativ gesprochen hat. Also das sind ja alles Themen, die extrem wichtig sind, aber auch teilweise sehr heikel. Diese Wichtigkeit und dieses Heikelsein, ist das der große Unterschied zu deinem Job im Private Banking?
Der Unterschied, weiß ich nicht, das kennst du ja auch, man hat ja sehr viel mit sehr viel vermögenden Menschen zu tun. Und ich sage immer, Geld ist ja nur ein Mittel, ein Vehikel für ein Leben, für ein gutes Leben oder wie auch immer sie es gestaltet. Und was mache ich damit? Und so ein bisschen polemisch sage ich immer gerne, der siebte Porsche macht nicht glücklicher. Aber wenn ich durch die Stiftung laufe und die unterschiedlichen Personen sehe, die haben strahlende Augen. Und wir haben ganz viele, die sind mit 80 noch total aktiv. Wir haben Junge, die sind aktiv. Und die ermöglichen was und verbinden sich mit anderen. Und die Energie ist einfach, also die lässt auch mich ganz persönlich manchmal durch die ein oder anderen medialen Krisen oder die Krisen, die wir ja so haben, ganz resilient durchgehen, wenn man so viele Menschen sieht, die sich aktiv engagieren möchten. Und da ist eine Bank halt, die hat ja dann eine andere Zielsetzung. Ne? Es geht halt einfach um die Rendite zu vermehren und sich da am Kapitalmarkt gut zu verhalten. Also das ist schon für mich ein Motiv gewesen, da direkt dran zu sein und das zu sehen, was man gestalten kann eigentlich. Ne?
Absolut. Ich habe auch mehr glänzende Augen bei Vermögenden gesehen, wenn die im Boxcamp auf der Vettel war und gesehen haben, wie da mit den Kindern gearbeitet wird, als jetzt im Flagship-Store von Porsche. in
Altersheim. Das sehe ich auch so, aber ich sehe halt auch noch die Berührungsängste von manchen. Also bei uns kommen ja die an, die sie nicht haben, ne? Also die sich da einbringen wollen und das, die können ja bei uns bis zu den Projekten, die können sich das ansehen. Manche wollen genau wissen, was mit welchem Kind passiert. Manche wollen das nur grob wissen, manche kommen nur mal kurz und tauchen nicht wieder auf, ne? Aber diese leuchtenden Augen, also das ist schon was Tolles.
Also, ja, schönes Schlusswort, Andra. Ich glaube, damit können wir wunderbar rausgehen, Andreas. Ne? Schön, dass du bei uns warst, Andra. Und wir wünschen dir viel Glück und Erfolg für die Bürgerstiftung und für dich natürlich in der Zukunft.
Ja, vielen Dank. Euch auch alles Gute.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.